In einem Land zu leben, was von Feinden umzingelt ist, ständig angegriffen wird und noch innenpolitische Spannungen aushalten muss, ist es sicherlich schwer zu leben. Und derzeit stelle ich mir das Leben in Israel sehr schwer vor. Wie geht's, Herr Lochthofen? Hallo, Herr Lochthofen, schön, Sie zu hören.
Hallo, ich grüße. Ja, es sind traurige Nachrichten, die wir da bekommen aus der Gegend. War ja schon vorher ziemlich duster und jetzt wird es noch dunkler. Ein weiterer Krieg zieht auf. Das war irgendwo zu befürchten. Wir haben uns ja mit dem Thema immer wieder mal beschäftigt und ich vermute mal, hinter all dem, was jetzt so passiert, also dieser direkte Angriff Irans auf Israel hat das abgewehrt, aber das ist natürlich eine Situation gewesen, bei der auch Vorwarnungen da waren. Also man wusste ungefähr, was passiert. Also was in einem Ernstfall stattfindet, wissen wir nicht. Und ich vermute mal, das Ganze hat natürlich einen Hintergrund, das ist das Atomprogramm Irans im Bushehr. Also ich bin mir nicht sicher, dass Israel wirklich jetzt sozusagen das hinnimmt, was da passiert. Zu einem Flächenbrand möchte man es nicht kommen lassen, aber ein direkter Angriff auf die Atomanlagen der Iraner, weil Israel ist selbst eine Atommacht, auch wenn sie es nach außen hin nicht zugeben. Man geht so von 90 Sprengköpfen aus. Der Umstand, dass Iran, ein Land, das überall Krieg schürt, also wir denken nur an Houthis, wir denken nur an Hezbollah und Hamas, alles wird ja mehr oder weniger über den Iran mit unterstützt. Da gehe ich mal fest davon aus, dass die Israelis alles dafür tun werden, nicht zuzulassen, dass der Iran Atombomben hat. Und da werden wir eher auf dieser Linie eine Eskalation der Dinge haben. Und natürlich betrifft das uns dann direkt. Sie haben ja mitgekriegt, nicht nur die Israelis haben ja den Schlag abgewehrt, auch die Amerikaner und die Franzosen. Bei den Franzosen waren höchstwahrscheinlich auch die Deutschen schon wieder mit dabei, weil die französischen Flugzeuge, die im Einsatz waren, nachgetankt werden mussten. Das waren nur deutsche Flugzeuge, die das gemacht haben. Und es zieht uns natürlich auch immer mehr in diesen Krieg hinein, auch vor dem Hintergrund, dass wir Israel nicht einfach allein dastehen lassen können, obwohl die Regierung unter Netanyahu eine ist, sozusagen, der man leider nicht trauen kann.
Mhm. Welche Rolle spielen denn die innenpolitischen Spannungen, der Widerstand gegen die Regierung Netanyahu? Macht es die Situation auch nicht einfacher, oder?
Das ist die eine Seite, aber ich glaube, Netanyahu hat natürlich nur eine Möglichkeit, politisch zu überleben, indem es Krieg gibt. Das heißt, das gibt es immer wieder in der Geschichte, das ist keine neue Erfindung. Aber in dem Augenblick, wo die Hamas sozusagen stillhält, möglicherweise man an einem Punkt kommt, wo man sagt, jetzt müssen wir die militärische Aktion beenden, dann stellt sich wieder die Frage, wer trägt Mitschuld daran, dass am 7. Oktober diese schrecklichen Massaker stattgefunden haben. Und dann ist Netanyahu politisch erledigt. Das heißt, solange Krieg ist, solange auch ein neuer Krieg mit Iran ist, hat er sozusagen Möglichkeiten, politisch zu überleben. Und leider ist es in der Politik so, dass trotz der schrecklichen Folgen solcher Entscheidungen auch solche Kalkulationen eine Rolle spielen.
Ich habe am Freitag mit einem Mann gesprochen, der 101 Jahre alt ist, wird in diesem Jahr 102, also 1922 geboren. Und der sagt, ihm wird Himmelangst, wenn er die Situation sich jetzt wieder anschaut, Krieg droht oder überall Krieg ist. Ich habe mir die Frage nicht getraut zu stellen, ob die Menschheit lernfähig ist. Aber er hat dann selber gesagt, naja, er hofft es sehr stark. Aber da muss man schon hoffnungsstark sein, um Hoffnung für die Menschheit zu haben, oder?
Ja, Zuversicht sollte man nicht einfach aufgeben, das ist richtig, aber im Augenblick leben wir in einer Phase, die ich so auch nicht in den 90er oder 2000er Jahren vorausgesehen hätte. Also ich dachte schon, wir sind etwas vernünftiger geworden, gerade in den 90er Jahren mit dem Ende der Konfrontation der Blöcke, also vorübergehend zumindest, hatte man das Gefühl, man kann jetzt wirklich echte Themen angehen. Klimawandel ist ja so ein Thema, was uns noch stärker berühren wird als alles andere. Aber im Augenblick ist es so, wenn einer einen Krieg anfängt, wie das Russland in der Ukraine gemacht hat, dann entsteht bei vielen anderen auch das Gefühl, wir können das auch machen. Insofern, der Iran ist am Zündeln. Israel ist in einer sehr schweren Situation und das ist noch nicht das Ende. Wir sehen ja auch, dass die Chinesen, insofern ist es ganz gut, dass Olaf Scholz wieder mal nach Peking reist und Gespräche dort führt, denn viele sozusagen Hintergründe spielen auch in China. Das heißt, der Iran ist von uns kaum zu beeinflussen in seiner Entscheidung, aber von China schon, weil China wirtschaftlich, wenn es um das iranische Öl geht, wichtig ist für den Iran. Also das heißt, ein Raunen aus Peking würde natürlich auch da die Kriegsgelüste etwas dämmen. Aber wir sehen es ja schon in Russland, dass die Chinesen nicht bereit sind, da die Rolle zu spielen, die wir uns sozusagen da wünschen würden an dieser Stelle. Also insofern sagen wir, ist gut, dass wir im Gespräch sind und vieles, was wichtig ist, wird in Peking entschieden, der zweiten Supermacht, nicht Russland, sondern in Peking.
Dann ist ja dieses vermeintliche TV-Duell, also das Hack-Met-Duell, ja eigentlich nebensächlich, andererseits für uns in Thüringen nicht, oder?
Nein, das Leben geht ja weiter und wir haben eine Wahl und da ist immer die Frage, wie kommen wir in diese Situation, wie vorbereitet sind wir? Ich bin als Medienmensch natürlich immer beschäftigt, auch mit solchen Themen. Also es gab ja eine fast Glaubensfrage, ist das erlaubt, ist das nicht erlaubt? Der Versuch ist gemacht worden, was mich sehr daran gestört hat, dass sozusagen niemand in Thüringen sich mit dem Thema richtig beschäftigt hat. Das heißt, ein kleiner Spartensender irgendwo am Rande sozusagen die Bühne dafür geboten hat. Kein wichtiges Medium in Thüringen hat da irgendetwas gemacht und nur im Nachklang das Ganze sozusagen ein bisschen kommentiert. Ich hätte wenigstens ein Gespräch zum Beispiel von Ramelow und Sarah Wagenknecht dagegen gesetzt am Tag, als das erschienen wäre, dann hätte das der ganzen Sache doch die Spitze genommen. So erschien es wirklich so, als ob da sozusagen deutschlandweit der Atem angehalten wird. Das ist natürlich nicht der Fall, zumal Thüringer Themen bei zwei Thüringer Politikern überhaupt nicht vorkam. Das ist natürlich enttäuschend gewesen und am Ende werden die Anhänger von beiden Seiten sagen, sie haben gewonnen, aber ich glaube, das ist nicht der Fall.
Mhm. Nun ist es ja so, bei dieser fragmentierten Öffentlichkeit kann jeder Honig draus saugen, jeder kann für sein Klientel sagen, guckt mal, was ich da gemacht habe, das wird in Memes, es wird in kleinen Videos und in TikTok und Instagram Feeds dann deutlich. Also im Grunde haben alle gewonnen und alle verloren irgendwie, oder?
Naja, ich glaube, Thüringen hat nicht gewonnen bei dieser ganzen Geschichte, denn wir haben ja eine ganze Reihe Themen. Schauen Sie, wenn Sie die Woche nehmen, kam ja auch beunruhigende Nachricht. Die demografische Entwicklung ist nach wie vor sehr schlecht. Also Ostdeutschland stirbt aus. Das heißt, die Westdeutschen können darauf hoffen, irgendwann sind sie wieder allein. Das Glück für uns, insofern gute Nachricht, Sachsen-Anhalt stirbt früher aus als Thüringen. Das heißt, an dieser Stelle, wie wird eine Gesellschaft in 20, 25 Jahren überhaupt funktionieren? Die Weichen werden jetzt gestellt. Und wenn ein Land paralysiert ist mit einer Regierung, die nicht die Mehrheit hat im Parlament, wenn die nächsten Wahlen Ergebnisse bringen, wieder die völlig Unregierbarkeit darstellen, darauf laufen wir ja die Umfragen hinaus. Das heißt, wir haben hier echt was zu tun in diesem Land. Und beschäftigen uns mit dem Thema, also ob zwei Hähne da an dieser Stelle balzen oder sich angehen. Also ich würde mal sagen, das ist doch ziemliche Ablenkung von dem, was eigentlich hier an Kernthemen existiert.
Die Kernthemen sind ja so komplex, fließen ineinander über und sind schwer zu durchschauen. Da ist es doch wohltuender, zwei Kampfhähne zu beobachten und sich eine Meinung zu bilden. Das ist so unsere Sehnsucht nach dem Boulevard.
Naja, die Meinung ist ja, sagen wir, schon feststehend. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Fans von Herrn Vogt das Gefühl hatten, jetzt haben wir endlich mal sozusagen groß zugeschlagen, wir sind wahrgenommen worden. Die Mitbewerber aus der Linken oder aus der SPD oder von den Grünen spielten gar keine Rolle. Das heißt, es entstand der Eindruck, am Ende geht es um die CDU oder die AfD bei dieser Wahl. Das ist natürlich noch sozusagen doch Zukunftsmusik. Und auf der anderen Seite, die konfuse Darstellung von Höcke wird bei seinen Fans ihm nicht schaden. Das heißt, die Unfähigkeit, auch auf klare Fragen irgendwas zu antworten, zum Teil ausweichen, zum Teil Gedächtnisverluste, die da sind. Das alles wird ihm nicht schaden, da seine Fans werden ihn trotzdem sozusagen versuchen, nach vorne zu drücken. Das heißt, am Ende war es eine Show, was hier zum politischen Alltag heute gehört. Aber wie gesagt, die Substanz bezogen auf Thüringen, die war gegen null.
Angstmache in der Politik, es scheint ja ein wichtiges Mittel zu sein. Und was der Verkehrsminister Wissing da tut, ist ja Panik schüren und Angst machen und von Fahrverboten reden. Was ist da sein Kalkül? Was hat er vor?
Naja, der Verkehrsminister ist eigentlich ein Vollausfall. Wir merken es ja an allen Entwicklungen, an allen Themen, die ihn betreffen. Und er ist natürlich im Bedrängnis und läuft jetzt ein bisschen Amok mit solchen Schüssen. Er hat natürlich Angst, dass am Ende der Wahlperiode ihm die Rechnung präsentiert wird und damit der ganzen FDP, dass sie es verhindert hat, dass wir an dieser Stelle wenigstens ein bisschen weitergekommen sind, als es vorher der Fall ist. Also der Andi Scheuer, der ja dem Land 300 Millionen Ausgaben aufs Auge gedrückt hat, weil er zu früh eine Unterschrift gegeben hat, ist ja dagegen noch eine geistige Leuchte, ja, sage ich mal, wenn ich sehe, was da passiert. Und natürlich geht es der FDP sehr stark darum, wenigstens das eine oder andere Thema, so irrsinnig das ist, weiterhin als eigenes Stellungsmerkmal zu behalten, also Tempolimit. Natürlich ließe sich ein Großteil dessen, was der Verkehr einsparen muss, allein schon durch diesen Tempolimit erreichen. Aber die FDP hat nun nicht mehr viel, was sie sozusagen nach außen hin verkaufen kann. Und aus diesem Grunde wird dann sogar mit Fahrverboten gedroht, was natürlich eine sehr fahrlässige Art ist, Politik zu machen, die Menschen zu erschrecken.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Rolle der Medien und bei diesem TV-Duell und bei anderen Themen erlebe ich ja eine Unsouveränität und wenn es auch darum geht, rechtsextreme Politikerinnen und Politiker zu diskutieren mit denen, das kann ja auf der einen Seite nur scheitern, dieses TV-Duell hat es ja gezeigt, die haben ja mir richtig leid getan. Haben Sie eine Strategie, wie mit der Stärke zum Beispiel der AfD umzugehen ist, medial?
Naja, das ist ein Prozess, der ziemlich lange dauert. Wir haben Themen, die tatsächlich aufgeladen werden und populistisch zu nutzen sind. Das ist ja auch eine Geschichte, die nicht nur in Deutschland stattfindet. Schauen Sie Donald Trump, aus meiner Sicht ein Verrückter. Aber der wird trotzdem von der Hälfte der Bevölkerung favorisiert auf dem Platz des Präsidenten. Insofern haben wir diese Entwicklung auch zum Teil bei uns. Und wenn ich sehe, das Thema Migration spielt eine große Rolle in der Bevölkerung, weil ein Teil, nicht alle, aber ein Teil, die sich sehr bedrängt fühlt, auch Existenzängste hat an dieser Stelle, da muss man einfach mal überlegen, wie kann man das in geordnete, vernünftige Bahnen bringen, das heißt, dass die Migration übers Jahr nicht einen bestimmten kritischen Punkt überschreitet. Da sind die einen schon und schreien dann, wir können doch jetzt nicht einfach Menschen, die vor der Tür stehen, stehen lassen. Natürlich wissen wir, dass auch ein Großteil von denen nicht nur aus Krisengebieten kommt, wo Bürgerkrieg herrscht und wo wir helfen müssen, sondern es kommen ja auch viele natürlich aus anderen Gründen. Und im Alltag spielt das eine große Rolle und dass wir im demokratischen Spektrum darauf keine vernünftige, überzeugende Antwort geben können, nützt natürlich Extremisten. Und wir merken ja jedes Mal, wenn der Druck stärker wird, gehen auch die Umfragewerte von Extremparteien in Europa hoch. Das heißt, wenn ich das schon weiß, das ist ja fast eine mathematische Gleichung, die da ist, dann muss ich doch darauf reagieren und das vernünftig versuchen zu regeln. Das dauert zu lange, da sind die eigenen Interessen der Parteien zu groß und untereinander versucht man natürlich auch den schwarzen Peter abzuschieben. Im Zweifelsfall landen die meisten Leute in Deutschland. Das heißt, an dieser Stelle zu einer vernünftigen, pragmatischen Politik zu kommen, Menschen zu helfen, denen man helfen sollte und Menschen, die natürlich sich falsche Hoffnung machen, hierher kommen und dann letztlich dann auch dazu für Unruhe sorgen in der Bevölkerung. Da sollte man rigider vorgehen und das findet nicht statt und insofern, ja, das ist der eigentliche Punkt, warum Rechtsradikale hier so gut vorankommen.
Der erste Test werden die Kommunalwahlen und Oberbürgermeisterwahlen hier in Erfurt sein, also auch in Thüringen natürlich auch. Wie schätzen Sie derzeit den Wahlkampf ein? Wie nehmen Sie den Kommunalwahlkampf wahr?
Naja, der Wahlkampf kommunal ist zwar immer schön, aber er ist im Großen und Ganzen von der Großwetterlage abhängig. Das heißt, es gibt im kommunalen Bereich manchmal über Jahre, Jahrzehnte hinweg sogar Politiker, die eine Rolle spielen. Da sagen die Leute, okay, der hat jetzt nicht falsch gemacht, da gibt es keine Konflikte, den wähle ich sowieso wieder, unabhängig von der Großwetterlage. Insgesamt weht natürlich den Parteien, die in Berlin in der Koalition sitzen, der Wind ins Gesicht. Die Frage ist unabhängig davon, was passiert in Erfurt? Sind wir genauso wie in Nordhausen plötzlich in einer Situation, wo im ersten Wahlgang ein Rechtsextremer die meisten Stimmen holt, weil sich die Demokraten nicht einig werden und keinen gemeinsamen Kandidaten finden, den sie unterstützen. Das wäre verheerend für Erfurt. Das heißt, unser Image würde sehr schwer ramponiert. Bis jetzt hält sich ja Erfurt im Gegensatz zu Thüringen, das in den letzten Jahren an positiven Image sehr deutlich nachgelassen hat, hält sich Erfurt noch ganz gut. Wenn wir diese Geschichte haben wollen, dann sollten wir so weitermachen wie jetzt. Aber ich würde vorschlagen, dass wir uns mehr oder weniger gruppieren und sagen, ja, es wäre gut, wenn bereits im ersten Wahlgang ein demokratischer Kandidat in Erfurt sich durchsetzt. Das wäre ein überdeutliches Zeichen auch für die folgenden Wahlen, die Europawahlen und auch die Landtagswahlen. Aber ich glaube nicht, dass die politischen Parteien reif genug sind für diese Überlegung.
Aber reif genug für Kunst. Haben Sie diese Kunst im öffentlichen Raum gesehen, Verhüllung von Plakaten?
Ja, ich fand das interessant. Wir hatten uns ja schon unterhalten darüber, wie stark ist denn hier sozusagen der Bruch seitens des amtierenden Bürgermeisters, wenn er die Plakate so früh aufstellt. Da gibt es ja ein bisschen Diskussion. Also man hat doch eine kleine Lücke gefunden, an der entlang man diskutieren kann. Die Verhüllung ist natürlich eine Aktion, die noch einmal Aufmerksamkeit erzeugt an dieser Stelle. Und rein PR-seitig, also wenn man das analysiert als Medienmann, sagt man, tolle Idee, toll umgesetzt, wir schauen mal, was das am Ende beim Bürger bringt. Aber der Umstand, dass die Plakate stehen und jetzt verhüllt sind, erzeugt natürlich eine viel größere Aufmerksamkeit, als wenn da die Plakate mit Konterfei drauf zu sehen sind. Insofern die Leute, die das überlegt haben, falls es nicht nur sozusagen eine spontane Entwicklung war, die haben sich schon was dabei gedacht.
Dieses Wetter drückt mir ein bisschen auf die Stimmung. Haben Sie vielleicht eine gute Nachricht oder was zum Aufmuntern?
Es hat schön geregnet, ja. Es war ziemlich trocken. Der April ist viel zu warm, das heißt, er muss noch ein bisschen kühler werden, wenn wir auch nur annähernd einen vernünftigen Monat haben wollen. Es ist zwar sehr schön, in der Sonne schon zu sitzen, als junger Großvater mit Enkel, höchstwahrscheinlich, ja, Rose, sag ich mal, das Wetter insgesamt entwickelt sich ja nicht in die Richtung, die wir uns wünschen sollten. Ja, insofern sage ich mal, es ist doch wunderbar, dass es geregnet hat und es ein bisschen nass wird, aber es gibt natürlich auch andere gute Nachrichten. Wir haben ein Jahr lang Abschaltung der AKWs und Deutschland ist nicht zusammengebrochen. Das heißt, im Gegenteil, ich glaube, wir haben nur etwas über 2% Energie, Elektrizität importiert aus dem Ausland, nur ein Teil davon aus französischen Atomkraftwerken. Ich will nur sagen, also die vielen schrecklichen Szenarien, die vor einem Jahr da eine Rolle spielten, sind nicht eingetreten. Im Gegenteil, wir haben ein anderes Problem. Wir produzieren sehr viel alternative Energie und schaffen die aber nicht nur in den Süden, weil wir einfach zu langsam die Netze ausbauen. Ist ein anderes Problem.
Ja, daran sind doch an den ganzen Problemen sind doch die Grünen schuld, oder?
Ja, die Grünen sind grundsätzlich schuld. Da sollte man sozusagen, da hat man etwas gefunden, sagen wir an dieser Stelle. Ja, die hatten einen guten Lauf Anfang der Legislaturperiode, wo es losging, das erste Jahr. Dann kamen die Kriege und die ganzen anderen Geschichten und natürlich dieses schreckliche Heizungsgesetz. Und jetzt sind sie an allem schuld. Ich glaube auch, dass viele, die ihren Frust auf sie projizieren, weil sie glauben, der Überbringer der Nachricht, es gibt einen Klimawandel, der ist auch am Klimawandel schuld. Aber ich glaube, auf Dauer wird das nicht funktionieren. Also die Grünen, ich sehe mal, dass das, was sie machen, doch durchaus eine politische Perspektive hat.
Das heißt, wir Menschen brauchen einen Boomer, jemand, der schuld ist, um die eigene Verantwortung, um die eigene Schuld wegzuschieben?
Immer. Und in Ostdeutschland in besonderer Weise, an allem sind alle schuld. Nur nicht sozusagen zum Beispiel die Wahlergebnisse, die man vor 4 oder 5 Jahren hier produziert hat. Das heißt, am 1. September könnte man ja ein prosperierendes Thüringen wählen. Das hieße, die Extremisten klein halten. Schauen Sie doch mal. Sarah Wagenknecht hat noch nie etwas Konkretes in ihrem Leben getan, außer natürlich Bücher schreiben, Talkshows sitzen und so weiter. Ist auch eine Beschäftigung. Muss man auch erstmal können, ja. Aber im Großen und Ganzen hat sie nie an irgendeiner Stelle gezeigt, dass sie wirklich etwas organisieren, machen oder voranbringen kann und wird dann schon deutlich über allen anderen, die da angetreten sind, bewertet. Sie liegt wohl in den Umfragen höher als die Linke, die hier sich seit vielen, vielen Jahren müht, irgendwo den Zusammenhalt in Thüringen herzustellen, auch das Soziale zu machen. Das heißt, die Menschen gehen überhaupt nicht von konkreten Dingen aus. Sie projizieren auf Personen, das ist auch in Amerika mit Donald Trump der Fall, ihren Frust, ihre Nöte, ihre Vorstellung und dann läuft das dann in diese Richtung. Und ob das irgendwie zum Konkreten was beiträgt, spielt keine Rolle. Und hinterher sind sie es nicht gewesen. Also es ist hinter. Es haben ja irgendjemand mal absolute Mehrheiten für die CDU hier gewählt. Die gleichen Leute wählen heute ganz was anderes und sie sind es damals nie gewesen, die den Kohl gewählt haben. Ich glaube daran nicht.
Der Hauptwiderspruch ist der Klassenwiderspruch, habe ich mal gelernt und gehört. Trifft wahrscheinlich immer noch zu, oder?
Es ist eine Weisheit, die nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen ist. Nur die Arbeiterklasse, die damals eine Rolle spielte, die gibt es in dieser Form nicht mehr. Das heißt, das Land hat sich verändert, die Zeit hat sich verändert. Ich habe mal mit Willy Brandt über dieses Thema gesprochen, weil ich als junger Mensch aus der DDR so sozialisiert mit ihm gesprochen, wie sein Verhältnis zu Karl Marx ist. Und er sagt, ja, das ist wie Newton. Also der hat zu einer bestimmten Zeit eine ganze Reihe vernünftiger Dinge gemacht, aber einen Computer kann man allein mit Newton nicht bauen. Und so ist das heute. Die Welt hat sich verändert. Trotzdem, die sozialen Fragen sind entscheidend, auch für uns hier in Ostdeutschland. Und es wäre ja schön, wenn die Leute das verstehen würden und sich dementsprechend auch politisch verhalten würden. Aber das tun sie nicht. Sie lassen sich ganz einfach verführen und ablenken.
Sagt Sergei Lochthofen und ich bedanke mich. Sie kann man nächste Woche wiederhören. Bis dahin eine gute Zeit und herzlichen Dank, Sergei Lochthofen.
Ich bedanke mich meinerseits.